Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist Sven Christian Kindler. Er ist haushaltspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Bei der Bundestagswahl 2021 trat er im Wahlkreis Hannover an. Guten Tag.
Hallo Heinemann.
Herr Kindler, erwarten Sie monatelangen Streit jetzt?
Nein, es ist ein normales Haushaltsausstellungsverfahren. Und die Ministerinnen und Minister melden jetzt die Etatansätze an das Bundesfinanzministerium. Und das ist ein reguläres, normales Verfahren, in dem wir uns jetzt befinden.
Woher möchte die Regierung die fehlenden rund 25 Milliarden Euro nehmen?
Das ist jetzt Teil der Gespräche, die zwischen den Fachministerinnen und Fachministern und den Regierungsspitzen, also dem Kanzler, dem Vizekanzler und dem Finanzminister besprochen werden müssen. Und klar ist, dass in diesen Zeiten natürlich es aus unserer Sicht jedenfalls gefährlich wäre, jetzt einen brutalen, harten Sparkurs zu fahren. Weil wir müssen ja uns anschauen, welche wirtschaftlichen Lage wir sind. Die Wirtschaft stagniert, gleichzeitig eskaliert die Klimakrise immer mehr. Wir haben irgendwie den russischen Angriffskrieg gegen die demokratische Ukraine, die die Sicherheit in ganz Europa bedroht. Und wir haben auch eine gesellschaftliche Polarisierung. Und deswegen ist es wichtig, in diesen Zeiten Investitionen hochzuhalten, soziale Sicherheit zu garantieren und auch unsere Demokratie zu schützen und für globale Gerechtigkeit einzustehen. Deswegen werden das wichtige Punkte in den Haushaltsberatungen jetzt in der Regierung sein, aber auch nachher im Parlament.
Warum garnieren Sie das Wort Sparen immer mit den Adjektiven brutal und hart?
Weil völlig klar ist, dass eine Summe von 25 Milliarden oder auch vielleicht 30 Milliarden, die Lücke ist erheblich, nicht allein durch Einsparungen erzielt werden kann. Klar ist, wir werden uns natürlich auch angucken, wo kann man sinnlose, auch klimaschädliche Subventionen streichen, wo kann man Ausgaben auch zurückfahren, wo kann man auch dann Prioritäten setzen. Das ist alles Aufgabe von Haushaltspolitik. Aber alleine mit einer Sparpolitik wird das nicht funktionieren. Und deswegen muss man über andere Möglichkeiten auch reden und gleichzeitig gucken, welche Prioritäten man jetzt eigentlich auch setzt. Unsere Prioritäten wären vor allen Dingen über Investitionen in Klimaschutz und wirtschaftliche Transformation, beim Sichern der sozialen Gerechtigkeit und auch bei einer globalen Gerechtigkeit. Insbesondere in diesen Zeiten brauchen wir eine starke humanitäre Hilfe, eine starke Entwicklungszusammenarbeit. Und wir dürfen natürlich in Zeiten, wo wir von außen bedroht werden, also von russischen Trolls, aber auch von rechtsextremen Inland, müssen wir auch unsere Zivilgesellschaft und Demokratie schützen. Auch dafür muss es im Haushalt dann ausreichend Geld geben.
Sie haben eben gesagt, man kann nicht nur sparen, man muss auch auf andere Möglichkeiten schauen. Welche denn?
Ja, man kann zum Beispiel umweltschädliche Subventionen abbauen, wie das Dienstwagenprivileg. Das ist schon lange überfällig, weil es vor allen Dingen klimaschädlich ist und auch den Umbau in der Automobilwirtschaft nachher behindert. Und es geht auch darum, dass wir darüber reden, wie wir eine gerechte Steuerpolitik machen, die vor allen Dingen Menschen mit hohen Vermögen, hohen Einkommen in den Blick nimmt.
Können Sie doch mit der FDP vergessen.
Ja, aber erstmal geht es ja auch darum, dass wir noch nicht einen Kompromiss haben zum Haushalt, sondern man muss ja dann in der Regierung darüber sprechen, welche Möglichkeiten sind denkbar. Und natürlich ist die Position der Grünen, dass wir es für sinnvoll halten, dass Menschen mit sehr hohem Millionenvermögen zum Beispiel ihren fairen Beitrag in dieser Gesellschaft für das Gemeinwesen leisten. Und natürlich wollen wir auch eine Reform der Schuldenbremse, weil es nicht sinnvoll ist in diesen Zeiten, wo Deutschland die niedrigste Staatsschuldenquote aller G7 Industriestaaten hat, aber ein riesiges Investitionsdefizit. In diesen Zeiten macht es keinen Sinn, dass wir auf Kredite verzichten, um sinnvolle Investitionen in die Zukunft, zum Beispiel ein funktionierendes Bahnnetz und funktionierende, gut ausgestattete Schulen, darauf zu verzichten. Das ist ökonomisch und auch haushaltspolitisch nicht sinnvoll.
Herr Kindler, Otto Fricke, FDP-Haushälter, erinnerte heute früh bei uns im Deutschlandfunk daran, dass die Schuldenbremse Bestandteil des Grundgesetzes ist. Mit welcher Zweidrittelmehrheit wollen Sie denn dieses Grundgesetz ändern?
Na, wir haben ja zum Beispiel ganz viele, also die Zweidrittelmehrheit muss im Bundestag wie im Bundesrat zustande kommen. Und wir sehen ja, dass es sehr viel Bewegung im Bundesrat gibt. Ich habe mich heute erst mit meinen Finanzministerinnen, Kollegen der Grünen aus den Ländern ausgetauscht. Die berichten auch davon, dass es inzwischen nicht nur bei der SPD, was lange anders der Fall war, auch bei der CDU inzwischen sehr viel Bewegung gibt für eine grundlegende Reform der Schuldenbremse, weil man auch in den Bundesländern zum Beispiel sieht, dass da einfach wichtige Investitionen in wirtschaftliche Transformation, in wichtige Arbeitsplätze, in Klimaschutz, in Bildung so nicht mehr stattfinden können oder zurückgefahren
Konkret
werden müssen.
Rechnen Sie damit, dass es eben...
sehen wir ja, dass die CDU-Ministerpräsidenten dort auch Bewegung zeigen.
Glauben Sie, dass es im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit für eine Änderung der Schuldenbremse geben würde?
Aktuell gibt es diese nicht. Nein, da haben Sie völlig recht. Aber das ist ja Teil von Diskussionen. Hätten Sie mich vor einem halben Jahr gefragt, wie ich das einschätze, die Debatte zur Reform der Schuldenbremse, dann wäre ich sehr überrascht gewesen heute, wie weit wir eigentlich gekommen sind, dass inzwischen der Sachverständigenrat, also ein Gremium von sehr konservativen Ökonominnen und Ökonomen und progressiven Ökonominnen und Ökonomen, sich gemeinsam auf die Reform der Schuldenbremse verständigt hat. Wir sehen das Institut der deutschen Wirtschaft, Arbeitgebername Michael Hüter, plädiert seit langem für eine Reform der Schuldenbremse, für Investitionen in die Zukunft. Inzwischen ist es fast eine einige Meinung in der Fachwelt der Ökonomen, auch in Deutschland, dass man das macht, im Ausland sowieso. Und auch im politischen Raum hat sich extrem viel bewegt. Deswegen lassen wir uns abwarten, was auch in den nächsten Wochen noch passiert. Deswegen würde ich sagen, Politik ist dynamisch und nicht statisch. Und deswegen müssen wir weiter dafür auch werben. Und das machen wir als Grüne, darüber zu gucken, wie können wir eine Reform der Schuldenbremse für Investitionen schaffen.
Sie wollen höhere Schulden. Im Jahr 2023 hat die Bundesregierung rund 38 Milliarden Euro nur für Zinsen ausgegeben. Das ist Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, das vollkommen sinnlos ausgegeben wird. Warum möchten Sie diesen Haushaltsposten noch erhöhen?
Man muss wissen, dass die großen Zinszahlungen, die wir momentan haben, an einer falschen Buchungssystematik im Bundeshaushalt liegen, beziehungsweise einer gängigen Buchungssystematik, die aber die Effekte extrem verzerrt. Weil wenn wir an Bundesanleihen 10-jährige oder 30-jährige verlängern und eine Differenz haben zwischen den Zinsen von den Zeitpunkten, wo sie aufgenommen wurden, wie sie heute sind, müssen wir das auf einen Schlag zahlen. Deswegen haben wir eigentlich hätten wir eine deutlich geringere Zinsbelastung im Haushalt, wenn wir das korrekt abbilden würden. Das ist ein Thema, über das wir auch reden müssen im Bundeshaushalt, auch für die kommenden Haushalte, weil das die Effekte im Bundeshaushalt einmal massiv verzerrt. Und gleichzeitig ist es ja so, dass wir mit den Krediten, die wir heute aufnehmen, auch natürlich Investitionen für die Zukunft tätigen. Wenn wir heute die Brücken im Schienen- oder im Straßenbereich nicht sanieren und erhalten, dann haben wir dort Sperrungen, sowohl von Straßen als auch von Schienen. Und dann kann Verkehr nicht fließen. Das ist wirtschaftlich und auch für die Menschen ein großes Ärgernis und auch teuer. Wenn wir heute nicht in gute Bildung investieren, in Köpfe auch investieren.
Sagt ja keiner, dass man das nicht tun sollte. Die Frage ist nur, ob man nicht vorher mal spart. Zum Beispiel beim Bürgergeld.
Das Bürgergeld reflektiert ja das verfassungsgemäß festgestellte soziokulturelle Existenzminimum. Und das hat das Bundesverfassungsgericht in vielen Urteilen auch dargestellt. Also man muss sich dann auch dort an die Verfassung halten. Und im Kern ist es auch nicht sinnvoll, bei Sozialausgaben auch aus ökonomischer Sicht zu sparen. Das leuchtet mir als Ökonom nicht ein. Wir haben gerade eine Schwäche im Exportsektor von der Weltwirtschaft. Und deswegen müssen wir auch viel dafür tun, dass die Binnenkonjunktur gestärkt wird und Sozialleistungen stabilisieren, die Binnenkonjunktur und damit auch heimische Wirtschaft und wieder Steuereinnahmen.
Herr Kindler, also da wird mir nichts sparen. Das ZDF berichtete gestern über Bürgergeldempfänger, gestern Abend nach der Heute-Sendung, die nicht arbeiten möchten, weil sie, wenn sie für den Mindestlohn arbeiten würden, weniger Geld in der Tasche hätten. Was ist daran ökonomisch?
Gucken Sie sich an, wie hoch die Sanktionen im Bürgergeld sind letztes Jahr. Es gab unter 1%, das werden viele Hörerinnen und Hörer nicht glauben, weil viele Menschen denken, es sind mehr. Das erfahre ich immer wieder in Besuchergruppen. Aber unter 1% der Menschen werden wirklich sanktioniert, weil sie wirklich eine zumutbare Arbeit nicht annehmen. Und für diese Menschen gibt es dann auch im Bürgergeld, so hat es die Koalition, SPD, FDP und Grüne, mit der CDU im Bundesrat gemeinsam vereinbart, auch Sanktionen. Das ist heutige Rechtslage. Aber der sehr große Teil der Menschen im Bürgergeld will arbeiten und braucht eine bessere Qualifizierung und Angebote auf Augenhöhe. Und dafür haben wir gesorgt. Wir haben noch so wenig Menschen wie bisher in den letzten 10 Jahren und darüber hinaus sind von Arbeit in Sozialleistungen gewechselt. Das zeigen das Bundesarbeitsministerium. Das zeigt, das Bürgergeld funktioniert. Das Bürgergeld ist ein guter Anreiz für Menschen, auch wieder in Arbeit zu kommen. Es ist ja den Menschen, die es aber gerade nicht können und die unsere Unterstützung brauchen, auch die Teilhabe auf ein würdevolles Leben dieser Gesellschaft.
Mit wie viel Geld kann Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius rechnen?
Boris Pistorius hat ja seinen Bedarf auch öffentlich angekündigt. Völlig klar ist, wir müssen mehr auch in unsere äußere Sicherheit investieren. Aus unserer Sicht gehört aber zur äußeren Sicherheit nicht nur Militär, sondern auch natürlich eine sinnvolle und starke Diplomatie, auch eine starke humanitäre Hilfe und eine starke Entwicklungszusammenarbeit,
auch internationaler Klimaschutz. Zufällig gerade die grünen Ministerien, die Sie aufgezählt haben.
Das Entwicklungsministerium ist nicht in grüner Hand, das ist in roter Hand. So, und deswegen glaube ich, man muss die Sicherheitsstrategie der Bundesregierung ernst nehmen. Das tun wir. Im nationalen Sicherheitsstrategie hat die Bundesregierung festgelegt, dass eben wir einen integrierten Sicherheitsbegriff haben, der nicht nur militärische Sicherheit beinhaltet, sondern eben humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit, internationalen Klimaschutz, weil das eben auch eine geopolitische Frage ist. Russland und China stoßen in die Lücken. Wenn wir Entwicklungszusammenarbeit oder humanitäre Hilfe zurückfahren, dann stoßen da Russland und China in diese Lücken. Und das schadet uns auch in den Vereinten Nationen, das schadet uns auch geopolitisch. Deswegen muss man äußere Sicherheit zusammendenken und nicht nur militärisch denken.
China, nebenbei bemerkt, stößt jetzt schon in die Lücken. Geplant sind für die Verteidigung 52 Milliarden Euro. Boris Pistorius möchte 6,5 mehr und sagt, bis 2028 werden im Haushalt 95 Milliarden Euro benötigt. Gehen die Grünen damit?
Das ist ja Teil der Verhandlungen, die die Bundesregierung im Kabinett führen wird. Ich will einfach darauf hinweisen, dass Boris Pistorius ja noch ein Sondervermögen hat. Das steht vielen anderen Ministerien nicht zur Verfügung. Und auch Boris Pistorius hat einen Haushalt, der nicht gegenüber anderen Ministerien zurzeit nach der Finanzplanung reduziert werden soll. Also aus meiner Sicht ist es sinnvoll, erstmal auch das Sondervermögen voll zu nutzen. Und völlig klar ist, für die Zukunft braucht man natürlich eine bessere Finanzierung unserer Sicherheit im militärischen Bereich. Aber ich sage es gerne nochmal, auch in den anderen Bereichen, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, humanitären Hilfe, im Bereich Katastrophenschutz, im Bereich Cyberabwehr. Die größte Gefahr in Deutschland ist gerade im Bereich irgendwie Cyberattacken aus Russland, was wir auch sehen. Und deswegen brauchen wir einen sehr breiten, integrierten Sicherheitsbegriff, der sich nicht auf Militärische bezieht. Für jetzt wie für die Zukunft.
Vergleichen wir nochmal einzelne Posten. 52 Milliarden plus, Sie haben sie erwähnt, 100 Milliarden Sonderschulden, die ja inzwischen verplant sind für die Landesverteidigung. Dagegen 175,5 Milliarden für Arbeit und Soziales, ohne den Trick der Sonderschulden. Stimmt diese Gewichtung nach der Zeitenwende noch?
Ich will da zum Sondervermögen noch sagen, das ist bisher eben verplant, aber noch nicht alles ausgegeben. Deswegen ist für den Haushalt 25 im Sondervermögen auch noch Luft. Und ich halte es für einen extremen Fehler, wenn man jetzt auf einmal Rente oder Kindergeld gegen Verteidigung, militärische Sicherheit ausspielen würde. Das würde Putin freuen, wenn wir hier unsere Gesellschaften sozial spalten würden, uns einseitig eben dann Verteidigungsausgaben hochfahren würden, zu Lasten von vielen Menschen in Deutschland, die auf Unterstützung angewiesen sind. Das wäre wirklich fatal, weil am Ende unsere demokratische Gesellschaft zusammenhalten müssen. Wir brauchen sozialen Zusammenhalt, demokratischen Zusammenhalt, damit wir auch auf äußere Bedrohungen gut reagieren können.
Sven Christian Kindler von der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören.
Vielen Dank, Heinemann. Bis dann.